Willkommen zum Friedensforum in Lora International zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Bei uns geht es heute um ein Thema, das uns in dieser Sendung schon mehrmals beschäftigt hat, die Konfrontation zwischen dem Westen und Russland. Mit dem Ende des Kalten Krieges war ja die Hoffnung aufgekommen, die Gegnerschaft von West und Ost könnte ein für alle Mal vorbei sein. Aber in den letzten Jahren haben sich neue Spannungen aufgebaut. Die Situation hat sich verschärft, wie Thomas Rödl sagt, der bayerische Landessprecher der DFGVK.
Die Lage hat sich deutlich verschärft, weil Russland jetzt wieder als Feind betrachtet wird. Man verhängt Sanktionen gegen Russland und es gibt die massive Aufrüstung in den NATO-Staaten. Es wird konventionell aufgerüstet und auch mit Atomwaffen qualitativ aufgerüstet.
Wir sprechen in dieser Sendung darüber, wie es zur Verschärfung der Situation gekommen ist. Aber wir beschäftigen uns auch damit, welche Möglichkeiten es gäbe, aus der Konfrontation wieder herauszukommen. Unser Thema heute: Wege aus der Konfrontation, wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Früher, zu Zeiten des Kalten Krieges, war Europa in zwei feindliche Lager geteilt, das westliche und das östliche. Die Einflusssphäre des westlichen Lagers unter Führung der USA bzw. der NATO endete an der innerdeutschen Grenze. Die DDR und die osteuropäischen Staaten gehörten dagegen zum Warschauer Pakt, dem von der Sowjetunion dominierten Militärbündnis. Heute, 3 Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Auflösung des Warschauer Paktes, sieht die Lage ziemlich anders aus. Die NATO hat sich deutlich nach Osten ausgedehnt. Viele Staaten, die früher zum Warschauer Pakt gehörten, sind jetzt NATO-Mitglieder, wie zum Beispiel Polen, die Tschechische Republik oder Ungarn und Rumänien. Das verändert die strategische Situation für Russland. Wie? Das erklärt Thomas Rödl von der Deutschen Friedensgesellschaft.
Ja, für Russland hat sich die Lage dahingehend verändert, dass jetzt die jetzige erweiterte NATO einfach deutlich überlegen ist vom wirtschaftlichen Potenzial, vom militärischen Potenzial, von den Militärausgaben her. Alle die Staaten in Mittelosteuropa, die früher im Lager der Sowjetunion waren, sind jetzt im Bereich der NATO. Die Grenze der NATO zu Russland hat sich 1000 Kilometer weiter nach Osten verschoben. Von Riga zum Beispiel nach Moskau sind es nur 850 Kilometer. Die NATO, die ja als feindliches Bündnis betrachtet wird aus russischer Sicht, ist jetzt im Baltikum zum Beispiel direkt an der russischen Grenze.
Also das heißt, die Situation hat sich für Russland durchaus verschärft?
Durchaus verschlechtert. Russland ist durch die NATO-Osterweiterung der Verlierer der Entwicklung der 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hat es ja eine Zeit lang so ausgesehen, als wäre der Ost-West-Konflikt dauerhaft entschärft. Bedeutet denn die Veränderung der strategischen Lage in Europa, so wie gerade beschrieben, dass ein Krieg zwischen der NATO und Russland möglich geworden ist?
Ja, natürlich ist der Krieg möglich geworden und eben verschärft durch die sogenannte Krim-Annexion 2014. Aber diese Annexion der Krim war aus meiner Sicht eine logische Folge der NATO-Osterweiterung und dann der sogenannten Krise in der Ukraine oder der Abspaltung von Gebieten in der Ukraine.
Inwiefern logische Folge?
Weil die Perspektive ja war oder es Bestrebungen gab, in der NATO auch die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen. Und auf der Halbinsel Krim, die vorher zur Ukraine gehört hat, ist der wichtigste Schwarzmeerhafen für die russische Marine und sind Raketenabwehrradarsysteme. Und diese strategischen wichtigen Positionen wären dann in die Hände der NATO gefallen. Und die NATO und damit die Truppen und Militäreinrichtungen der NATO noch mal deutlich näher am russischen Kerngebiet.
Nochmal Stichwort Kriegsgefahr. Also hat sich die Lage deutlich verschärft gegenüber, sagen wir mal, vor 10 oder 15 Jahren?
Ja, die Lage hat sich deutlich verschärft, weil Russland jetzt wieder als Feind betrachtet wird. Man verhängt Sanktionen gegen Russland. Es gibt immer wieder Nachrichten oder ungeklärte Fälle wie der Abschuss von einem Verkehrsflugzeug, wo man dann Russland dafür verantwortlich macht. Und es gibt die massive Aufrüstung in den NATO-Staaten. Die NATO-Staaten geben jetzt bereits, führend natürlich die USA, über 1 Billion US-Dollar jährlich aus und Russland nur 66 Milliarden US-Dollar. Also es wird konventionell aufgerüstet und auch mit Atomwaffen modernisiert und qualitativ aufgerüstet.
Ja genau, Stichwort Atomwaffen. Bisher ist die Atomrüstung immer mit dem Argument gerechtfertigt worden, es geht nicht darum, mit Atomwaffen anzugreifen, sondern es geht darum, den Gegner abzuschrecken, indem man ihm mit einem atomaren Gegenschlag droht für den Fall, dass er angreift. Aber diese Argumentation scheint nicht mehr so zu gelten, zumindest wenn man sich die neue Nukleardoktrin der USA anschaut. Wie sieht denn die genau aus?
Ja, da muss man jetzt zwei Dokumente erwähnen. Das eine geht schon zurück auf 2003, die Konzeption Prompt Global Strike. Das heißt, die amerikanischen Streitkräfte sind in der Lage, innerhalb kürzester Zeit jedes Ziel auf der Welt anzugreifen, auch präventiv. Und da hat man natürlich an terroristische Anschläge gedacht, an Massenvernichtungswaffen, die man dann im Irak nicht gefunden hat. Aber in dem Maß, wie man sich jetzt die Angriffskapazitäten verschafft, betrifft es natürlich auch die russischen Atomstreitkräfte. Die USA behalten sich vor, alle Objekte und Raketen vor allem, die sie als Bedrohung identifiziert haben, präventiv zu zerstören. Und das zweite Dokument ist das sogenannte Missile Defense Review, also eine Übersicht über den Stand der Abwehrraketenrüstung. Und die ist erst vor einem Jahr, 2019, vorgestellt worden. Und die Idee dahinter ist ja uralt, nämlich mit der Hilfe von massenhaft modernen Abwehrraketen eine Art Schutzschild aufzubauen. Und es stellt sich raus, dieser Schutzschild ist nicht möglich, technisch lückenlos nicht möglich. Von daher beinhaltet jetzt die Idee der Raketenabwehr auch gleichzeitig das Element der Prävention. Das heißt, man behält sich vor, die Raketen, die die USA angreifen könnten oder die Verbündeten, präventiv zu zerstören, also noch bevor sie abgeschossen werden. Also präventiver Angriff ist Teil des Verteidigungskonzeptes der USA.
Was dann im Umkehrschluss heißen würde, dass dieses System der gegenseitigen Abschreckung damit obsolet ist.
Ja, weil wenn man mal die Idee hat, präventiv als Erster zuzuschlagen, dann versucht man ja gerade so zuzuschlagen, dass es keinen Vergeltungsschlag mehr geben kann. Und die russische Generalität oder Militärführung weiß es natürlich.
Beide Seiten haben aber in den vergangenen Jahrzehnten die Atomrüstung zumindest begrenzt. Das heißt, sie haben entsprechende Verträge geschlossen zur Rüstungskontrolle, wie man das nennt. Da gab es mal den sogenannten ABM-Vertrag, in dem haben sich 1972 die USA und die Sowjetunion darauf festgelegt, dass sie keine weiteren Raketenabwehrsysteme aufstellen. Anti-Ballistic Missiles, abgekürzt ABM, daher der Name ABM-Vertrag. Dieser Vertrag wurde dann später einseitig gekündigt von den USA unter Präsident George W. Bush. Was hatte denn diese Kündigung für Folgen?
Ja, die Kündigung hatte eigentlich zunächst einmal das politische Signal, dass genau diese Konstellation der gegenseitigen gesicherten Zerstörungsfähigkeit nicht mehr akzeptiert wird, dass man nach Überlegenheit strebt, indem er versucht, sich unangreifbar zu machen. Und so hat es Russland auch wahrgenommen und so ist es von vielen Experten auch dargestellt worden. Und die andere Folge, Bush hat damals diese Vereinbarung gekündigt, den ABM-Vertrag gekündigt, aber es hat nicht in großem Umfang danach Aufrüstung stattgefunden. Sie haben jetzt 64 eigentliche Raketenabwehrsysteme gegen strategische Raketen. Also sie rüsten gar nicht in dem Maße auf, wie man es befürchten musste. Und ich nehme an, es hängt damit zusammen, dass diese Systeme immer noch sehr, sehr teuer und sehr unzuverlässig sind.
Brauchen wir denn einen neuen ABM-Vertrag?
Ja, das Allereinfachste wäre zu sagen, wir bekräftigen oder wir gehen zurück zum ABM-Vertrag und erklären, dass wir die Regelungen damals beachten werden und könnte das wäre eine tolle positive Geste gegenüber Russland, diesen ABM-Vertrag neu unterzeichnen, neu festlegen.
Was würde das an Sicherheitsgewinn bringen?
Ja, dass man wieder die rechtliche Hürde hätte gegen Aufrüstung bei ABM-Systemen, denn Russland muss ja befürchten, der ABM-Vertrag ist gekündigt, die USA könnten, wenn sie wollen, hergehen und jetzt hunderte von Raketenabwehrsystemen installieren und gleichzeitig modernisieren sie ihre Angriffswaffen, die zielgenauer und präziser und leichter einsetzbar werden als die großen Atomhämmer der Vergangenheit.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Wege aus der Konfrontation, wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe. Während des Kalten Krieges waren in Deutschland Tausende von Atomwaffen stationiert. Die allermeisten davon sind inzwischen abgezogen worden. Aber auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel lagern noch Atombomben. Nach Schätzungen sind es etwa 20, die genaue Zahl ist geheim. Die Verfügungsgewalt über die Atomwaffen in Büchel haben die US-Streitkräfte. Sie müssten die Bomben im Ernstfall zum Abwurf freigeben, dann würden sie von deutschen Tornado-Flugzeugen ans Ziel gebracht. Die Tornados der deutschen Luftwaffe gelten mittlerweile als veraltet. Deswegen will Militärministerin Kramp-Karrenbauer ein Nachfolgemodell anschaffen. Es handelt sich dabei um den Kampfjet vom Typ F-18, der in den USA eingekauft werden soll, was in letzter Zeit für einigen Diskussionsstoff gesorgt hat. Modernisierungspläne gibt es aber nicht nur für die Flotte der Trägerflugzeuge. Auch die in Büchel stationierten Bomben sollen durch einen moderneren Typ ersetzt werden. Wie man sich das bisherige Einsatzkonzept für die Bomben vorstellen muss und was sich ändern soll, dazu wieder Thomas Rödl.
Also in Deutschland lagern diese 20 Atombomben. Bisher war das Konzept so, der Tornado-Bomber hat diese Bombe am Bauch sozusagen, fliegt im Tiefflug ins Zielgebiet und wirft diese freifallende Fliegerbombe ab nach einem bestimmten Verfahren. Jetzt kriegt diese Bombe modernisiert einen zusätzlichen Antrieb. Damit hat sie mindestens 30 Kilometer Reichweite.
Also das heißt, wenn sie abgeworfen wird, kann sie sozusagen selbstständig weiterfliegen?
Fliegt sie noch weiter und durch diesen eigenen Antrieb kann man sie auch präzise steuern. Das heißt, sie trifft punktgenau ins Ziel und sie hat einen speziellen Sprengkopf, der meterdicke Betonwände durchschlagen kann, also einen sogenannten Bunkerknacker oder Bunkerkiller. Und von der Größenordnung, von der Sprengkraft ist sie kleiner. Also diese Waffe ist dafür gedacht, präzise, zielgenaue, verbunkerte Ziele anzugreifen.
Wäre denn diese Waffe einsetzbar im Sinne dessen, was du vorher erklärt hast, dass es die Bestrebungen oder die Überlegungen gibt, einen Präventivschlag zu führen gegen Russland?
Einerseits ja, andererseits nein. Einerseits muss man sagen, aus amerikanischer Sicht sind die Atomwaffen in Europa sogenannte Forward-Based Systems, also vorne stationierte Systeme, die also näher dran sind an den wichtigen kriegsentscheidenden Zielen in Russland. Andererseits kommen sie aber mit dem Tornado-Bomber, aber auch mit dem F-18-Bomber, der jetzt im Gespräch ist, von der Reichweite her gar nicht erreichen, diese Ziele. Man müsste also diese neuen bunkerbrechenden Waffen in Polen oder im Baltikum stationieren.
Was im Prinzip möglich wäre.
Was im Prinzip möglich wäre, das könnten die USA aufgrund von bilateralen Vereinbarungen mit Polen zum Beispiel jederzeit machen.
Bisher ist es so, die Bomben in Büchel werden von der US-Armee unter Verschluss gehalten, aber im Ernstfall sollen sie von Jets der deutschen Luftwaffe zum Ziel gebracht werden, das haben wir gerade besprochen. Nukleare Teilhabe nennt sich das. Die Befürworter dieser nuklearen Teilhabe argumentieren damit, dass sie sagen, nur weil es diese Teilhabe gibt, haben wir, also Deutschland, Einfluss, wenn es um die nukleare Planung in der NATO geht und um den Einsatz von Atomwaffen im Ernstfall. Ist denn so eine Argumentation plausibel?
Also ich habe jetzt neulich auch eine Quelle entdeckt, der amerikanische Experte hat gesagt, es ist völlige Illusion, dass Deutschland oder die anderen NATO-Partner bei diesen Konzepten mitsprechen dürften, von denen ich gerade gesprochen habe. Also Missile Defense Review oder Prompt Global Strike, das entwickeln die Amerikaner, ohne dass sie uns fragen. Und absurderweise, es ist ja gerade über die Zielplanung im Kriegsfall ist einfach nichts bekannt. Auch die Verteidigungsministerin, die aktuelle, oder irgendwelche Experten, die reden da immer ganz nebulös von substrategischen Optionen. Was das im Ernstfall bedeutet, weiß man nicht. Weil der andere Punkt jetzt mal, abgesehen von den offiziellen Vorstellungen, Deutschland könnte sich natürlich weigern. Im Ernstfall und sagen, wir haben diese Atomwaffe, aber wenn die USA diese freigeben und sie einsetzen wollen, dann setzen wir sie nicht ein, weil es nicht unseren Interessen entspricht. Aber das wäre natürlich, wenn man das jetzt offen und laut sagen würde, wäre das natürlich vorab auch als Aufkündigung der Solidarität mit der NATO gewertet.
Was man sich aber überlegen könnte oder sollte.
Was man sich meiner Meinung nach überlegen sollte, ja, aber dann wäre ja diese sogenannte Teilhabe nur ein Manöver, um zu sagen, wir haben die Atombomben, aber im Ernstfall werden wir sie nicht einsetzen.
Als Träger für die Atombomben von Büchel sind bisher schon erwähnt die Tornado-Jets der Bundeswehr vorgesehen. Die sind speziell für diesen Zweck ausgerüstet. Jetzt gelten die Tornados inzwischen als veraltet und sollen ersetzt werden. Die Militärministerin Kramp-Karrenbauer möchte dafür gern Flugzeuge in den USA kaufen, Kampfjets vom Typ F-18. Was würde es denn bedeuten, wenn diese Flugzeuge tatsächlich angeschafft würden? Wäre dann nicht auf die nächsten Jahrzehnte praktisch festgeschrieben, dass in Büchel Atomwaffen stationiert bleiben?
Das wollen sie. Das ist natürlich die Zielsetzung der Nationalkonservativen, würde ich sagen. Jetzt ist da ja Widerspruch in der SPD, zum Glück wäre jetzt ein neues Thema. Aber das ist die Absicht mit der Beschaffung von diesen Flugzeugen, das soweit mal festzuklopfen. Das ist das Vorhaben auch von der Kramp-Karrenbauer und von der Union auf jeden Fall, diese atomare Teilhabe festzuklopfen und festzuschreiben. Aber das würde uns ja nicht hindern, also uns als parlamentarisches System, dann irgendwann anders zu entscheiden. Und jetzt oder übermorgen oder in 5 Jahren kann jeder Verteidigungsminister hergehen und sagen, Tagesbefehl, keine Übungsflüge mit Atomwaffen, keine Vorbereitung des Einsatzes von Atomwaffen. Und damit wären wir praktisch ausgestiegen und könnten das einseitig jederzeit machen. Also nichts verpflichtet uns dazu.
Im Jahr 2010 gab es einen gemeinsamen Beschluss von allen Fraktionen, die damals im Bundestag vertreten waren, dass die Bomben aus Büchel abgezogen werden sollen. Die Friedensbewegung fordert das schon viel länger, passiert ist aber bisher nichts in der Richtung. Warum wäre es denn so wichtig, den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland zu erreichen? Gibt ja auch noch eine Menge andere Atombomben auf der Welt.
Ja, es wäre eigentlich das Signal, dass wir uns Deutschland sich nicht mehr zur Verfügung stellt für amerikanische Angriffspläne, dass wir auch sagen, wir wollen keinen Atomkrieg riskieren in Polen oder Ukraine oder Weißrussland oder wo er jetzt stattfinden wird, wo durch uns Atomwaffen eingesetzt werden. Also wir wollen diese Kriegspläne nicht mitmachen. Das wäre eigentlich das wichtigste politische Signal. Und auf die Frage der Abrüstung der anderen Atomwaffen, die bei USA oder Russland, haben wir relativ wenig Einfluss. Aber es wäre natürlich ein politisches Signal innerhalb der NATO und für die amerikanische demokratische Öffentlichkeit, dass wir als europäischer NATO-Partner diese Atomkriegspläne nicht mehr mitmachen wollen.
In den 80er Jahren gab es mal den Gedanken einer atomwaffenfreien Zone in Europa. Davon hat man lang nichts mehr gehört. Und dieses Konzept war ja auch noch nie Gegenstand von Verhandlungen und ist zurzeit völlig aus der Diskussion. Wäre denn eine atomwaffenfreie Zone in Europa die richtige Perspektive?
Ja, natürlich. Ich persönlich bin der starke Vertreter dieser atomwaffenfreien Zone, denn die atomwaffenfreie Zone jetzt vertraglich vereinbart, würde ja bedeuten, dass man auch keinerlei Fliegerbomben oder Kurzstreckenraketen oder überhaupt keine Atomwaffen hier stationieren und dann natürlich von hier aus auch nicht einsetzen kann. Und diese atomwaffenfreie Zone könnte man dann ja geografisch jetzt in Mitteleuropa anfangen und dann ein Stück weit immer geografisch immer mehr erweitern und müsste dann mit Russland verhandeln, dass sie ihre Waffen zurücknehmen in den eurasischen Raum und mit Großbritannien und England verhandeln, dass sie ihre Waffen zum Beispiel auf See verlagern. Also das wäre im Sinne von einem Disengagement-Konzept. Die Waffenpotenziale rücken weiter auseinander. Für uns in Deutschland hätte es den Vorteil und für die anderen Staaten der Teilhabe, dass wir keine Ziele bieten. Denn diese Atomwaffen, die hier lagern, sind ja relativ verwundbar auf einem Flugplatz in ein paar Meter Tiefe, in so einer Gruft, in so einem Keller gelagert. Und wenn es zum Krieg kommt, dann wären natürlich diese Atomwaffen als allererstes zu beseitigen, indem man einfach dort eine Atombombe hinschickt und dieser Flugplatz nicht mehr benutzbar ist. Also indem wir hier atomwaffenfreie Zone machen, würden wir auch Ziele erster Größenordnung für russische Atomwaffen beseitigen.
Nach einer langen Phase der harten Konfrontation brach in den 70er Jahren eine neue Zeit an im Verhältnis zwischen Ost und West. Es begann ein Entspannungsprozess und es setzte sich die Einsicht durch, man muss über eine Begrenzung der auf beiden Seiten angehäuften Waffenpotenziale verhandeln, wenn das Wettrüsten nicht ungebremst weitergehen soll. In der Folge schlossen die USA und die Sowjetunion eine Reihe von Rüstungskontrollverträgen. Mit ihnen wurde festgeschrieben, wie viele Atomsprengköpfe und Trägersysteme, also Raketen und Flugzeuge, den beiden Supermächten erlaubt waren. Fast alle dieser Rüstungskontrollverträge sind inzwischen ausgelaufen. Das letzte noch gültige Abkommen ist der sogenannte START-Vertrag aus dem Jahr 2010. Die Abkürzung START steht für Strategic Arms Reduction Treaty, also Vertrag über die Reduzierung strategischer Atomwaffen. Darin haben sich die USA und Russland verpflichtet, diese Waffen so weit abzubauen, dass jede Seite nur noch über etwa 1500 Sprengköpfe verfügt. Der Vertrag läuft allerdings im Februar nächsten Jahres aus, es sei denn, er wird für weitere 5 Jahre verlängert. Im Juni trafen sich Delegationen aus den USA und Russland in Wien zu einem ersten Gespräch über das START-Abkommen. Weitere Gespräche sollen demnächst folgen. Dass sie erfolgreich abgeschlossen werden mit einer Verlängerung des Abkommens, glaubt Thomas Rüdel eher nicht. Das Haupthindernis für eine Einigung sieht er darin, dass es keine Begrenzung für Raketenabwehrsysteme gibt. Denn der ABM-Vertrag, in dem diese Begrenzung geregelt war, ist ja inzwischen Geschichte, wie vorhin schon gehört.
Ja, die Chancen stehen insofern schlecht, weil die USA eben den ABM-Vertrag gekündigt haben. Die russische Position war jetzt all die Jahre, sie wollen die Einhaltung des ABM-Vertrages. Und sie werden meiner Einschätzung nach diesen Startvertrag nicht verlängern, wenn es nicht zumindest eine Zwischenlösung gibt bezüglich ABM-Vertrag. Denn für Russland ist dann ja die Perspektive, wenn sie sich bereit erklären würden, atomare Angriffswaffen abzubauen, dann haben die USA die Möglichkeit, wenn sie das denn technisch und finanziell leisten könnten, innerhalb von ein paar Jahren etliche hundert oder gar tausende Abwehrraketen aufzubauen, wenn es da zum Beispiel einen technischen Durchbruch gäbe. Und damit wären die USA in der Position der Überlegenheit und Russland wäre in der Position, dass sie einen Angriffsschlag fürchten müssen, der ihnen die Atomwaffen weitgehend wegnimmt und mit den restlichen Atomwaffen, mit denen sie zurückschlagen könnten, die würden dann von den Abwehrraketen abgefangen.
Das heißt also mit anderen Worten, man muss noch mal eine Lösung eigentlich finden für diese Abwehrraketen, bevor man dann dran denken kann, vielleicht diesen Startvertrag zu verlängern.
Genau. Man könnte den ABM-Vertrag ja neu verhandeln. Im Übrigen war auch mal zu lesen, dass Bundesregierung Deutschland diesen Startvertrag will und da versucht auch ein bisschen diplomatisch im Hintergrund Druck auszuüben auf die USA, dass sie diesen Startvertrag unterschreiben. Aber das müsste in der Konsequenz bedeuten, sie müssten sich dafür einsetzen, dass der ABM-Vertrag in irgendeiner Art und Weise neu verhandelt und fortgeschrieben wird.
Nochmal zu Start. Wenn dieser Vertrag tatsächlich auslaufen sollte Anfang des nächsten Jahres, dann heißt es, es gibt praktisch keine Begrenzung mehr für atomare Rüstung. Welche Konsequenzen hätte das voraussichtlich?
Ein neuer Rüstungswettlauf ohne rechtliche, ohne verträgliche Hemmungen. Und das haben wir ja zum Teil jetzt schon. Jetzt werden diese superschnellen Raumgleiter oder superschnelle Marschflugkörper werden produziert. Die USA haben sowieso vor, praktisch alle Elemente ihrer Atomwaffen, Streitkräfte, U-Boot-gestützte und langgestützte Raketen zu modernisieren. Und Russland macht es ja auch. Russland installiert neue mobile Monster-Interkontinentalraketen mit größerer Reichweite und Sprengkraft und so weiter. Also wir sind bereits am Anfang von einem neuen Rüstungswettlauf.
Der würde verschärft, oder auf jeden Fall so weiterlaufen, wenn der Vertrag auslaufen würde.
Ja, ich sage jetzt immer, die einzige Grenze ist die Finanzierbarkeit.
Ja, Thema Verhandlungen über den Abbau von Atomwaffen, da sind wir jetzt gerade dabei. Verhandlungen über den Abbau von Atomwaffen sind das eine. Das andere ist, dass es auf Seiten der NATO und Russlands ja jede Menge konventionelle Waffen gibt und Truppen, die mit diesen Waffen ausgerüstet sind. Muss denn nicht auch über den Abbau von diesen Waffen bzw. Streitkräften verhandelt werden und mit welchem Ziel dann genau?
Ja, es gab den Vertrag über konventionelle Stabilität in Europa. Dieser Vertrag Anfang der Nullerjahre hat die Zahl von Truppen und Großwaffensystemen in Europa begrenzt. Russland ist dann ausgestiegen. Im Zuge der Osterweiterung der NATO sind dann natürlich die Begrenzungen hinfällig geworden. Man könnte jetzt im Sinne dieser konventionellen Stabilität regionale differenzierte Begrenzung von Truppenstärken, von Großwaffen vereinbaren, so dass weder Russland sich mit konventionellen Truppen bedroht fühlen muss, aber auch die baltischen Staaten sich nicht bedroht fühlen müssen durch einen Angriff aus Russland. Weil es hat sich ja jetzt so entwickelt, was wir eingangs behandelt haben, dass die NATO jetzt konventionell überlegen ist und Russland betrachtet die taktischen Atomwaffen oder diese neuen Marschflugkörper, die sie jetzt stationieren, als Rückversicherung gegenüber der angenommenen konventionellen Überlegenheit der NATO-Staaten. Aus russischer Sicht betrachtet, das Konzept ist ganz einfach, wenn die uns angreifen, dann schicken wir ihnen ein paar Atomwaffen hin, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind. Und Russland wird erst bereit sein, auf diese Atomwaffen zu verzichten, wenn die NATO ihrerseits die Truppenzahlen und Großwaffensysteme begrenzt und natürlich auch diese Manöver begrenzt. Ja, also konventionelle Begrenzung und auch Abrüstung wäre natürlich eine äußerst sinnvolle und wichtige Sache, um die Kriegsgefahr zu verringern, die wir eingangs ja genannt haben.
Nochmal Thema Verhandlungen über Abrüstung. Voraussetzung für Verhandlungen über Abrüstung ist ja, dass beide Seiten ein Mindestmaß an Vertrauen zueinander entwickeln. Welche Maßnahmen der Entspannung und Vertrauensbildung wären denn denkbar, damit ein gedeihliches Verhandlungsklima entsteht? Also wir waren jetzt gerade bei dem Thema, konventionelle Waffen müssten reduziert werden, aber gibt es auch noch andere Dinge, die da eine Rolle spielen könnten zur Entspannung?
Ja, es gab diese vertrauensbildenden Maßnahmen, gab es ja schon in den 80er Jahren. Da hat man ja auch über konventionelle Abrüstung verhandelt. Also das ist dass man sich gegenseitig genehmigt, Luftbilder zu machen, die militärischen Einrichtungen zu inspizieren von außen. Man könnte zum Beispiel eben die Größe der Manöver begrenzen. Man könnte Manöverbeobachter zulassen. Ich glaube, das ist sogar der Fall. Also es werden Beobachter der Gegenseite eingeladen, die Manöver zu beobachten. Man könnte die Flugzeug- und Schiffsbewegungen begrenzen, also die Kriegsschiffe, die in der Ostsee und im Schwarzen Meer unterwegs sind. Also Maßnahmen, die Gefahr eines Überraschungsangriffes verringern sollen. Das wären vertrauensbildende Maßnahmen. Dann natürlich die Rüstungskontrollverhandlungen. Durch diese ungehemmte Aufrüstung wird ja Vertrauen gebrochen oder wird das Misstrauen erregt, das Misstrauen, dass tatsächlich ein Angriff bevorsteht. Und weitergehend, mein Vorschlag oder Vorschlag der Friedensbewegung ist ja, ein Moratorium bei allen Waffensystemen zu verkünden. Also keine neuen Kampfflugzeuge anschaffen, keine neuen Kriegsschiffe, keine neuen U-Boote.
Auch keine neuen Atomwaffen oder die nicht zu modernisieren.
Keine neuen Atomwaffen, die Atomwaffen nicht zu modernisieren. Keine neuen Bomben hier, keine neuen Kampfflugzeuge. Das Absurde ist ja, die Öffentlichkeit akzeptiert momentan, dass man sagt, ja, wir brauchen neue Kampfschiffe, wir brauchen neue U-Boote, wir brauchen neue Bomber und so weiter, wo wir doch die NATO in der jetzigen Konstellation auch zahlenmäßig bei all diesen Waffensystemen ja haushoch überlegen ist. Früher hat man noch sich die Mühe gemacht, um zu begründen, ja, die Sowjetunion hat die und jene Waffensysteme und wir brauchen eine Antwort drauf. Das macht man jetzt gar nicht mehr. Und wir würden uns überhaupt keine, auch eng militärisch betrachtet, Nachteile einhandeln, wenn wir sagen, wir machen jetzt keinerlei neue Waffensysteme, nehmen keinerlei neue Waffensysteme in Betrieb und fordern die anderen Staaten auch auf, das zu machen. Also wäre vielleicht jetzt eine Idee, die in Zeiten von Corona-Pandemie auf fruchtbaren Boden fällt, weil jetzt braucht man die Kohle ja eigentlich wirklich für andere Sachen.
Hier ist das Friedensforum in LoRa International. Bei uns geht es heute um das Thema Wege aus der Konfrontation, wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe. Wenn Russland als gefährlicher Feind betrachtet wird, der nichts lieber täte, als uns morgen schon zu überfallen, dann ist das altes Feindbilddenken. Dies festzustellen bedeutet aber nicht, dass es nichts zu kritisieren gäbe an der russischen Politik oder dem Verhalten der Führung in Moskau. Das System Putin mit seiner vom Kreml gelenkten Demokratie muss man sicher kritisieren, ebenso Aktionen wie die Einverleibung der Krim. Dazu kommt die Tatsache, dass die russischen Atomwaffen objektiv eine Gefahr für uns sind. Die Frage ist nur, wie man mit dieser Gefahr umgeht. Militärische Drohungen, gar Krieg, sind keine vernünftigen Optionen. Eine Politik, die auch die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt, dagegen schon. Hier könnte ein Konzept hilfreich sein, das noch zu Zeiten entwickelt wurde, als es noch den alten Ost-West-Konflikt gab. Das Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Frage an Thomas Rödl, was genau steckt hinter dieser Idee und könnte sie Modell sein in der heutigen Situation?
Ja, die Grundgedanken der gemeinsamen Sicherheit sind ja uralt. Die sind letztlich in der Charta der Vereinten Nationen, wurden aber dann zu Zeiten des vorherigen Kalten Krieges in den 70er und 80er Jahren in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa entwickelt und auch nochmal formuliert. Alle Staaten sind gleichberechtigt und souverän. Sicherheit wird nur miteinander entwickelt und nicht gegeneinander, also nicht durch einseitige Überlegenheit, sondern eben durch Vertrauensbildung, Abrüstung. Und die Prinzipien waren dann keine Androhung oder Anwendung von Gewalt, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität der Staaten, friedliche Regelung von Streitfällen, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheit und so weiter. Und alles das ist sozusagen die Grundlage für eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa. Struktureller Ausdruck ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und das war ja auch dann mal so gedacht in einer kurzen Phase Anfang der 1990er Jahre, dass diese OSZE die Militärbündnisse NATO und Warschauer Pakt ersetzen kann und in dieser OSZE alle Probleme diskutiert und gelöst werden. Und in dieser OSZE sind von Kanada über USA alle NATO-Staaten, alle europäischen Länder inklusive Russland und alle ehemaligen Staaten der Sowjetunion dabei.
Also ein Gremium eigentlich, in dem alle Konflikte, alle Meinungsverschiedenheiten diskutiert werden könnten. Ist das auch passiert?
Ja, leider eben nicht, weil dann schon bald Anfang der 90er Jahre hat auch Deutschland, die deutsche Regierung und die anderen NATO-Staaten die NATO-Erweiterung beschlossen. Und das ist damals so gerechtfertigt worden, ja, NATO ist Stabilität und NATO dient der Sicherheit, also umso, je mehr NATO, umso besser. Und es ist nicht erkannt worden als Weichenstellung gegen Russland eigentlich. Und Russland hat es natürlich so dann auch wahrgenommen, aha, statt einem gemeinsamen Haus und der gemeinsamen Politik in Europa gibt es die einseitige Ausweitung der NATO, die einseitige Stärkung und Überlegenheitsstreben des NATO-Bündnisses. Und was wichtig ist zu erwähnen, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in den 70er Jahren war ja gerade zwischen Ostblock und Westblock. Und der Ostblock war ja damals kommunistisch, also keine demokratischen Strukturen, keine freien Parteien, keine freie Meinungsäußerung, keine freien Wahlen und so weiter. Also diese gemeinsame Sicherheit dient ja gerade für Staaten unterschiedlicher politischer Ordnung und unterschiedlicher politischer Strukturen. Also auch für China oder Saudi-Arabien oder andere undemokratische Staaten würden oder sollten diese Prinzipien gelten. Und wenn man jetzt immer redet über die autoritären Strukturen in Russland, dann geht es völlig an der Sache vorbei, weil es geht ja gerade darum, unterschiedliche Staaten miteinander so zu leben und zu verhandeln, dass man eben keinen Krieg führt.
Heißt das alles, man müsste diese OSZE sozusagen richtig wiederbeleben?
Ja, die Wiederbelebung der OSZE wäre der wichtigste Schritt zur gemeinsamen Sicherheit.
Was könnte denn die Bundesregierung konkret tun? Wie könnte ein deutscher Beitrag aussehen, wenn es darum geht, mehr Sicherheit in Europa herzustellen? Ja. Was könnte die Bundesrepublik zum Beispiel machen, ohne auf andere Staaten auch zu warten?
Ja, keine Erhöhung des Rüstungshaushaltes ist ein ganz wichtiger Schritt. Da ist Deutschland jetzt sowieso von den Rüstungsausgaben hinter USA und Frankreich an dritter Stelle, also keine weitere Erhöhung der Rüstungsausgaben, auch keine weiteren konventionellen Waffensysteme. Man beschafft ja neue Schützenpanzer und Kampfpanzer und Raketenwerfer und taktische Luftverteidigungssysteme und neue Marine Kampfschiffe und so weiter, also keine neuen Großwaffensysteme beschaffen, ja? Keine neuen Kampfflugzeuge, einfrieren auf dem derzeitigen Niveau, ja, wäre ein sinnvoller Beitrag, und der Ausstieg aus der atomaren Teilhabe.
Jetzt gibt es ja dieses sogenannte 2%-Ziel, also das Ziel, dass die Militärausgaben der NATO-Mitglieder jeweils 2% des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Das würde für Deutschland zum Beispiel bedeuten, dass die Rüstungsausgaben mindestens auf 80 Milliarden Euro pro Jahr steigen würden. Ist denn dieses Ziel zum Beispiel überhaupt realistisch aus heutiger Sicht? Gerade im Blick jetzt darauf, dass durch die Corona-Krise ja es auch so ist, dass viel Geld gebraucht wird für andere Zwecke?
Naja, diese Bezugsgröße 2% vom Bruttoinlandsprodukt, wie kommt man da drauf? Sagen wir mal, die USA können sich das auch leisten, die geben jetzt 4% oder so vom Inlandsprodukt aus. Saudi-Arabien, Türkei, Israel können sich das leisten. Nur an irgendeinem Ende wird dann halt gespart. Also in den USA gibt es halt 40 Millionen Menschen, die am Existenzminimum leben, die in prekäre Verhältnisse leben. Man könnte natürlich auch sagen, ja, machen wir Vermögensteuer, machen wir höhere Mehrwertsteuer. Also leistungsfähig wären wir da durchaus. Ich lehne immer diese Begründung ab, dazu sagen, wir würden gern aufrüsten, können es uns aber nicht leisten. Nein, wir sollten nicht aufrüsten, weil wir keinen Krieg führen wollen. Und diese 2%-Propaganda ist ja die Verschleierung dessen, dass man militärisch weiter aufrüsten will, um weiter überlegen zu werden gegenüber Russland. Und dafür braucht man die neuen Kampfschiffe und neue Kampfpanzer und Multiraketenwerfer und neue Kampfflugzeuge und so weiter. Militärisch von der Bedrohungslage ist es überhaupt nicht gerechtfertigt. Und mit dieser 2%-Argumentation vermeidet man eine Diskussion über die Frage, welche militärischen Fähigkeiten sollte Deutschland denn haben? Und USA geben ja so viel Geld aus für Militär, weil sie ihre Kriege führen in Irak, in Afghanistan und mit riesigen Flottenverbänden auf allen Weltmeeren unterwegs sind und so weiter. Daher geben sie so viel Geld aus. Wenn man Frieden will, dann muss man verhandeln und abrüsten. Dann braucht man nicht einmal 1,5% vom Bruttosozialprodukt, sondern könnte da weiter runtergehen.
Ja, genau. Stichwort militärische Fähigkeiten. Welche militärischen Fähigkeiten braucht Deutschland? Braucht Deutschland überhaupt welche?
Wenn man sich mit Russland verständigen würde und die Maßnahme, die ich gesagt habe, Verhinderung von Überraschungsangriffen, meiner Einschätzung nach, hat Russland nicht vor, die baltischen Länder anzugreifen, sondern Russland orientiert sich auf Besitzstandswahrung, ihr Territorium abzusichern. Welche militärischen Fähigkeiten bräuchte man im Prinzip als deutsche nationale Eingreiftruppe, die Bundeswehr, irgendwie braucht man auch nicht, sondern meiner Meinung nach sollte man völlig abrüsten und im Rahmen der Abrüstung dann militärische Fähigkeiten, was Transport- und Rettungsaktivitäten und Katastrophenunterstützung oder Katastrophenfolgen abmildern, den Vereinten Nationen zur Verfügung stellen, also eine internationale humanitäre und Katastrophenschutztruppe unterstützen und dafür auch ein bisschen Geld ausgeben. Aber wir brauchen keine Bundeswehr für einen Krieg in Europa und wir brauchen keine Bundeswehr für einen Krieg in Syrien oder Irak oder Afghanistan oder sonst wo.
Die große Mehrheit der Deutschen schwärmt nicht gerade fürs Militärische. Das wird in Umfragen immer wieder deutlich. Die Existenz der Bundeswehr wird aber hingenommen als notwendiges Übel und nicht weiter hinterfragt. Die deutsche Politik argumentiert nach dem Motto, wir wollen doch keinen Krieg, aber wir müssen stark sein und uns verteidigen können. Diese Argumentation war bislang offenbar erfolgreich, mit dem Ergebnis, dass es dem größten Teil der Bevölkerung nicht in den Sinn kommt, sich aktiv für Frieden einzusetzen und gegen Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen zu protestieren. Wenn aber nicht alles so weiterlaufen soll wie bisher, ist eine breite gesellschaftliche Diskussion notwendig und in der muss ganz grundsätzlich gefragt werden, ob wir die Bundeswehr überhaupt brauchen, ob die permanente Aufrüstung und die horrenden Ausgaben fürs Militär zu vertreten sind. Die Friedensbewegung versucht seit langem, eine solche Diskussion in Gang zu bringen. Bisher mit mäßigem Erfolg, wie auch Thomas Rödl einräumt, dennoch will er nicht alle Hoffnung aufgeben.
Die Friedensbewegung ist halt keine kräftige Lobbyorganisation. Wir sind zu wenig Leute, die organisiert sind. Wir versuchen jetzt natürlich immer, jetzt nukleare Teilhabe, Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen, Erhöhung der Rüstungsausgaben, da einzugreifen mit Petitionen, mit Gesprächen mit Politikern, mit Zeitungsanzeigen, mit öffentlichen Aktionen. Aber das hat halt leider zu wenig Resonanz. Ich persönlich glaube auch, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, dass die Gefahr des Atomkriegs steigt durch die Modernisierung der Atomwaffen, durch all die Komponenten, die ich genannt habe, dass der Atomkrieg leider wahrscheinlicher wird durch die Modernisierung. Und darauf möchte ich gern hinweisen, dass wir keineswegs uns sicher darauf verlassen können, dass es keinen Krieg gibt. Und ich hoffe, dass das die Leute vielleicht mobilisiert, friedenspolitisch was zu machen, zum Beispiel Mitglied in einer Friedensorganisation zu werden. Und dass wir als Friedensbewegung dann auch von den Politikern ernst genommen werden, wenn wir unsere sachlich begründeten, richtigen Forderungen vertreten.
Das heißt, das Aufmerksammachen auf die Gefahr der Atomrüstung wäre ein ganz wichtiger Schwerpunkt für die Aktivitäten der Friedensbewegung in der Zukunft?
Ja, ist meiner Meinung nach ein wichtiger Schwerpunkt und verbunden eben mit der Perspektive Aussteigen aus der nuklearen Teilhabe und Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages.
Atomwaffenverbotsvertrag, worum handelt es sich da genau? Wir haben heute über sehr viele Verträge gesprochen, dass wir das auch noch genauer erklären.
Also dieser Atomwaffenverbotsvertrag war ja vor einigen Jahren sogar eine Initiative von unserem Nachbarland Österreich in den Vereinten Nationen, hat eine Arbeitsgruppe von mehreren Staaten diesen Verbotsvertrag entwickelt und einige Dutzend Staaten haben diesen Vertrag inzwischen unterzeichnet und der beinhaltet schlicht, dass alle Staaten auf Atomwaffen verzichten, ihre Atomwaffen abschaffen. Und Deutschland könnte da beitreten, wie auch alle anderen NATO-Staaten und damit auch den USA signalisieren, wir wollen keine Atomwaffen und wollen keinen Atomkrieg. Und das wäre ein richtiger Schritt. Die reale Abrüstung geht meiner Meinung nach dann nur über Rüstungskontrollvereinbarungen und kontrollierte schrittweise Abrüstung. Aber diesen Atomwaffenverbotsvertrag zu unterschreiben, wäre ein wichtiger Schritt für Deutschland.
Die Bundesregierung hat es aber bisher abgelehnt, diesen Vertrag zu unterschreiben. Mit welcher Argumentation eigentlich?
Ja, gerade mit der nuklearen Teilhabe, mit der Solidarität in der NATO, dass das den NATO-Kriegsplanungen widerspricht. Aber da bewegt man sich ja in einem Zirkelschluss. Also auch die Kramp-Karrenbauer hat neulich gesagt, ja, natürlich ist es toll, eine atomwaffenfreie Welt zu haben, aber die gibt es halt einfach nicht und solange werden wir an Atomwaffen festhalten. Also es wäre ein sinnvoller und richtiger Schritt in den Ausstieg, ein Einstieg in die atomare Abrüstung.
Soweit Thomas Rödl, der bayerische Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Und soweit auch unsere Sendung zum Thema Wege aus der Konfrontation, wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe. Weitere Informationen zu diesem Thema sind zu finden im Internet auf der Seite www.jetzt-abrüsten.de. Nochmal die Adresse www.jetzt-abrüsten.de. Das war das Friedensforum in Lohr International, verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.